Rupert?
Ah, Stefan, komm rein. Hi. Ne?
Rupert, du putzt?
Ja, klar, Fenster putzen. Ich brauche ja einen Durchblick. Schau mal, wie dreckig das ist. Na, logisch.
Was hast,
putzt du deine Fenster nie?
Wir haben keine Fenster. Was hast du da?
Auch gut.
Was hast du da für ein, was sehe ich da für einen schicken Lappen in deiner Hand?
Ja, das ist schön, oder?
Was ist das?
Ja, das ist das Apple-Tuch zum Monitorputzen, oder das benutze ich auch für unsere Fenster. Nett,
du,
oder?
Das Apple-Tuch. Ja. Aber sag mal, aber Robert, ist das nicht
beste Tuch, das ich je hatte.
Aber ist das nicht das immens teure Tuch, was genauso ist wie alle anderen, die ein Zehntel kosten?
Hör auf. Hör auf, das ist mir immer noch unangenehm. Da haben wir alle Synapsen fehlgeschlagen. Ne? Also da wäre irgendwie, ich hatte ja ein neues Arbeitsgerät gekauft, ne? Nach über 5 Jahren, mal nachdem es echt eine Krücke war und alles nur noch in Zeitlupe lief. Und dann dachte ich, jetzt ist mal wieder Zeit. Und dann habe ich das irgendwie mit eingesackt. Aber waren kurzfristig alle Synapsen getrennt. Das ist völlig bescheuert. Weißt du, was der Scheiß kostet?
Ich befürchte, ich
glaub, 25 Euro oder so.
Ja.
Für so ein Kacktuch.
Ein handelsübliches Fließtuch, wenn man ehrlich ist, oder?
Ja, aber guck mal, ich bin da echt reingefallen, weil ich dachte mir, naja, wenn es von Apple ist, dann kann das schon sein, dass da nochmal irgendwie jetzt das besonders genial gemacht ist, besonders hochwertig, oder dass sie da nochmal eine besondere Staubsaugkraft, keine Ahnung, haben, weil das traut man denen automatisch zu, dass sie... die scheinen hier das Monitorputztuch neu erfunden zu haben. Ja. 25 Euro nur ist ja ein Schnäppchen, weißt du? Also da irgendwie da jetzt im Nachgang, als das Ding dann da war, kam ich mir dumm wie Wulle vor. Aber da haben die mich übertölpelt.
Das ist aber ja genau dieses Phänomen, wir diskutieren es ja an unterschiedlichen Stellen, das Phänomen
dieser Stefan, ne?
Nee, musst du, hör mal, Homo irrationalis, ne? Ich meine, ich brauche meine Schränke nicht zu öffnen. Da kratze ich mir auch regelmäßig die Schläfe. Ne? Identische, ist im Grunde, der Warenwert ist das eine und dann kommt ein Logo drauf und dann zahlst du das Dreifache vom eigentlichen Warenwert. Das
ist schon echt bescheuert.
Ja, aber so funktioniert es. Diese Entkopplung von Warenwert zu, ich sag mal, Zahlungsbereiche, da ist ja die Magie drin. Da arbeiten Marken. In dieser mysteriösen Blackbox befindet sich ja das, was man Brand Equity nennt. Ne? Und dieses Tuch finde ich ja genauso klasse als Beispiel wie das ja nicht selten strapazierte Thema von Liquid Death. Ne? Ich habe es auch schon 1000 Mal jetzt erklärt. Das hast du vielleicht auch gesehen. Da kommt jemand auf die Idee, Sprudelwasser in Blechdosen zu verkaufen. Ne? Wo du denkst, Junge, ist das dein Ernst? Ich meine, aus ökologischen Gründen kannst du die Hände beim Kopf nur zusammenschlagen. Aber auch inhaltlich, ne? Was ist das für ein Quatsch? Tafelwasser, normales Sprudelwasser in Dosen. So, aber was passiert irgendwie? Steve O und seine Tony Hawk und wer nicht alles da in den USA, das auf einmal
Tony
in die Kameras.
Auch, ist auch dabei.
Ja, ist auch dabei.
Guck, schau mal, zumindest jetzt auch.
Siehst du, da sind halt ein paar coole Dudes, zumindest würde der eine oder andere die cool finden, und halten das in die Kamera und schon zahlen die Leute dafür. Ja, die machen dreistellige Millionenumsätze mit Tafelwasser in Dosen. Aber das ist.
Dreistellig Millionen.
Ja, es ist also irre, ne? Und ich meine, also da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Wie, was das für ein Quatsch ist, Dosenwasser. Aber wenn das Ding ist, guck dein Tuch an, guck dir unsere Wandschränke an, guck dir das ganze Thema Luxusmarken an. Balenciaga, Sweatshirt, 1000 Euro. Ein Sweatshirt im Einkauf? Keine Ahnung, was kostet das? 9 Euro.
Ja, ein bisschen mehr wahrscheinlich schon, ne? Aber
ja,
nicht viel.
Weiß ich nicht, aber nicht viel, genau. So, aber das ist ja, also ich finde das insoweit ein total spannendes Thema, weil wir auf der anderen Seite den ganzen Tag über Kosten und Kostenoptimierung reden, ne?
Mhm.
Und wenn man die Literatur bemüht zum Thema Pricing und Effekte des Preises auf dein Geschäft, da legst du halt die Ohren an und da lohnt es sich ab und zu dann doch nochmal, sich einen Nachmittag in den Ohrensessel zu setzen und mal zu blättern in der Literatur. Ja, da findest du zum Beispiel raus, dass wenn du 5% irgendwie Fixkosten schrubbst, dass du nur 15% Impact auf dein Ergebnis der Firma hast, ne? Was heißt nur? Ich meine, 15% würde jeder sagen, ist ja super, ne? Also klar, mache ich jetzt alle Teams müssen jetzt 5% Fixkosten finden, dann habe ich 15% mehr Gewinn. Toll. So, aber wenn du deinen Preis um 5% verbesserst, dann hast du 50% mehr unterm Strich im Ergebnis. 50% zu 15%.
Das musst du gleich in der Folge und nochmal vorrechnen, wie diese 50% sich errechnen, weil das klingt ja manchmal wie so ein Perpetuum mobile, wo die Leute sich dann fragen, ja, wo kommen die denn jetzt her? Aber ich finde, das ist schon echt verrückt, aber du hast völlig recht, ne? Warum drehen die Leute lieber schnell an der Kostenschiene? Weil das können sie ad hoc machen, sofort, ne? Deswegen hat man als Manager oder Managerin den Impuls, sofort da ranzugehen. Und du hast es halt zu 100% eigentlich relativ im Griff. Preisbereitschaft, da kann ich nicht einfach sagen, ja, fuck, ich brauche 5% mehr Preis und dann klatsche ich das drauf, habe aber eigentlich ein 0815 Produkt und nicht die Marke, die das hergibt. Und dann ist es halt schwieriger. Also ich muss mehr machen, um das hinzukriegen. Aber du hast es ja gerade nochmal aufgetischt, das lohnt sich halt richtig. Und ich kriege dann immer so ein bisschen die Ausreden, ja, Luxus, oh, wir sind halt nicht Luxus, aber das hat nichts mit Luxus zu tun. Nee. Sondern das kannst du auch im Kleinen sein. Ich war letztens im Starbucks, weißt du, was ich für einen Kaffee bezahlt habe?
Mit Shishi und allem?
Nee, Shishi mache ich nicht. Also ich mache einfach nur Cappuccino Hafermilch. Aber trotzdem, ich habe da 5,50 Euro gelatzt. 5,50 Euro. Da kann ich mir wirklich, da gehe ich in Edeka rein und kaufe mir eine ganze Packung. Und da kann ich dann einen Monat Kaffee trinken. Ne? Aber das war für mich so 5,50 hier, bitteschön, nimm meine Kohle. Schon wieder Synapsentrenner gehabt im Kopf. Es ist schon verrückt. Und ich halte dich fest, ich war einmal... Und wie machen die das? Und ich war einmal in einem Termin mit einem Entscheider von Starbucks Deutschland. Na, und der meinte zu mir, was glaubst du, warum investieren wir so viel in unsere Läden? Na, also wir geben überdurchschnittlich viel Geld aus für unser Interieur, wir lassen uns wirklich was einfallen für unsere Produkte, dass man die irgendwie upgraden und updaten kann, wir versuchen wirklich irgendwie mit Musik und was weiß ich alles, wirklich, wir geben überdurchschnittlich viel Geld aus für all diese Dinge. Was glauben Sie, Herr Bodmer, warum machen wir das alles? Na, und ich bin dann natürlich erstmal schön mit diesen 0815 Antworten rüber, BWL-Weisheiten rüberkommen. Ja, sie machen deswegen Customer Lifetime Value, Customer Loyalty. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe, aber jetzt kommt mir das Wort Customer vor. Na, und irgendwann habe ich schon so gemerkt, jetzt gleitet mir hier irgendwie dieses Meeting. Und der Entscheider meinte, das ist ja großartig, Herr Bodmer, was Sie sich alles von der Uni merken konnten. Und als ich dachte, jetzt kleidet mir das immer mehr, habe ich immer noch mehr Weisheiten um die Ecke gehauen. Und dann hatte ich natürlich gesagt, so Herr Bodmeier, jetzt beruhigen Sie sich mal wieder, setzen Sie sich mal hin und hören mal gut zu. Wir machen das alles aus einem Grund. Und zwar wirklich nur aus einem einzigen Grund. Wir machen das, weil wir ein absolutes Allerweltsprodukt haben. Und trotzdem marschieren die Leute bei uns rein und geben 5,50 Euro aus und finden es großartig. Und wir werden jede Maßnahme ergreifen und jede Investition tätigen, die die Kunden weg vom Thema Preis ablenkt und eben stattdessen einfach auf unser Kernprodukt, nämlich Kaffee trinken, Kaffee schmecken und Kaffee riechen, einzahlt. Na, und das war schon irgendwie so ein Aha-Moment, wo du sagst, okay, da hat eine Firma zumindest mal das Prinzip des Wirtschaftens verstanden, könnte man ja auch unter Abzocke sagen, naja, ich tue hier Leute abzocken und lasse sie viel zu viel zahlen, aber er hat zumindest verstanden, was das Prinzip hier ist, weil sie haben ja wirklich ein Allerweltsprodukt, an jeder Ecke kannst du eigentlich einen Kaffee kaufen und trotzdem gehen die Leute gerne in den Starbucks rein, latzen diese 5,50, naja, und finden es super und da kann man sehen, selbst bei so 0815 Produkten ist es drin, aber du brauchst eine Strategie, du brauchst eine Idee davon, du musst schon wissen, was du machst, du musst schon irgendwie gucken, wie bin ich begehrlich, trotz 0815 Produkt. Und wie schaffe ich eine Atmosphäre? Ne? Und da kann man mal sehen, das hat nicht nur was mit Luxus zu tun.
Ja, ich glaube, wenn man mit den Kundenbedürfnissen anfängt, und das ist auch, klingt immer nach, auch das klingt nach Binse, ne? Das ist aber keine Binse. Und Kundenbedürfnisse als Ausgangspunkt mal für sich selber zu klären, das machen die wenigsten und es ist schwerer, als man vielleicht gemeinhin denkt, aber ein sinnvoller Einstieg. Und es gibt nun mal, je nach Literatur und Meinungscamp, aber es gibt wahrscheinlich, also zumindest glaube ich, sind folgende drei wahrscheinlich ziemlich valide und nachvollziehbar. Ne? Es gibt so ein Kundenbedürfnis nach Optimierung. Dann gibt es ein zweites nach Einzigartigkeit und ein drittes nach Selbstdarstellung. So, und wenn du jetzt in diesem Kundenbedürfnis Optimierung dich bewegst, dann treibt Preis oder Zahlungsbereitschaft, treibt natürlich Dinge, die dem Kunden bei dieser Optimierungsmission helfen. Da bist du also eher auf einer, ich sag mal, faktisch-sachlichen Ebene, wie hilft mir jetzt dein Service, wie hilft mir dein Produkt bei der Optimierung eines bestimmten Lebensumstands, den ich jetzt habe, ne? Ja. Auf der anderen Seite hast du aber dieses Thema Einzigartigkeit und Selbstdarstellung. Wenn du diese Themen bedienen willst, ne, dann bist du zwangsläufig in ganz anderen Themen unterwegs. Also wenn du das Bedürfnis nach Einzigartigkeit bedienen möchtest, dann geht es um Individualisierung, da geht es um Verknappungsmechanismen. Das sind erprobte Taktiken, wenn man so will, in diesem Wirkungsraum der Einzigartigkeit. Und Selbstdarstellung, das ist das Letzte, worüber man ja eigentlich über, also das will man ja von sich gar nicht glauben, dass es einen betreffen könnte. Aber natürlich ist das bei der Masse der Menschen ein großes Motiv, Selbstdarstellung. Warum tragen denn die Menschen große Logos? Warum tragen die teure Uhren? Warum fahren die tolle Autos? Warum haben die bestimmten Handys, Laptops, was auch immer? Natürlich, weil das auch Teil der Selbstdarstellung ist. So, und wenn ich das verstehe, und dementsprechend auch Maßnahmen, Taktiken ableite, um darauf einzuzahlen, dann erhöhe ich halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich Warenwert und Zahlungsbereitschaft voneinander entkopple. Und die 5 Euro Starbucks-Kaffee haben nichts mit der Bohne zu tun, aus der der Kaffee nee. Kommt. Die 25 Euro Apple-Fließtuch haben nichts mit dem Fließtuch zu tun. Und die Tatsache, dass man bereit ist, dafür zu zahlen, lässt sich zurückführen auf solche Bedürfnisse. Aber deswegen muss der Einstieg der Verständnis des Bedürfnisses sein, ne?
Ja, und man muss schon auch etwas dafür machen, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel so klassische Online-Händler nimmst, das ist, die wecken alles andere als eine Preisbereitschaft, ne? Die rotzen dir irgendwelche Produkte, listen die irgendwie auf, dann kommst du da hin, dann ist es echt eine 0815 Artikeldetailseite, teilweise total lieblos, ne? 5 Bilder reingeklatscht, dann eben ein ellenlanger Textblock, dann gerne noch schön mit Streichpreisen arbeiten, Sales-Kommunikation, Vorteilskommunikation, hier kostenlose Retoure da, bestellfrei ab hier. Und dann wundern sich alle und beschweren sich, dass es hier immer nur bei ihrem Shop, bei den Kunden nur um das Thema Preis dreht, weißt du? Aber wenn ich natürlich alles, was ich kommuniziere zum Kunden hin, nur den Preis in den Fokus rückt, natürlich dreht sich dann am Ende in der Entscheidung alles auf den, um den Preis. Ne? Ich schubse ja die Kunden ja geradezu auf dieses Thema hin. Dann muss ich sagen, guck mal, Preis ist wichtig. Achte auf den Preis, weil hey, sonst würden wir das alles hier nicht kommunizieren. Preis, Preis, Preis. Sieh zu, dass du es billig kriegst. Ne? Und dann ist es wie so ein selbstgeschaufeltes Grab. Und ich würde halt als Unternehmen schon immer fragen, welche Zielgruppen will ich eigentlich? Und das für mich mal klar definieren, weil die meisten wissen das gar nicht. Die wollen halt immer alle Zielgruppen, junge Leute, alte Leute, Frauen, Männer, pipapo, über alle Schichten hinweg. Sondern einfach mal klar sagen, welche Art von Kunden wollen wir eigentlich? Und wenn wir Kunden wollen, die irgendwie eine höhere Preisbereitschaft haben, was müssen wir dann dafür machen? Na, und dann fängt man bei den Produktdaten und Sortimenten an. Weil dann muss ich halt auch entsprechend einkaufen und halt nicht alles Mögliche einkaufen. Und dann darf ich halt nicht über Warenkorb-Eröffnungsprodukte immer nur kommen. Ne? Und da brauchen wir halt die billige Socke, weil die man mal schnell in den Warenkorb reinlegt, damit mit höherer Wahrscheinlichkeit überhaupt die Leute mal was reinlegen. Sondern ich brauche da einfach eine ganze Idee und eine Strategie dahinter und muss das dann halt durchorchestrieren. Ne? Und wenn ich halt eine bestimmte Kategorie bediene, müsste ich mich halt fragen, was sind die wichtigsten Fragen, die Kunden zu dieser Kategorie haben? Welche Fotos oder Textblöcke oder Informationen helfen mir? Welche Produkte passen da gut rein und wo finde ich diese Zielgruppen und wie muss ich diese so zielgruppengerecht ansprechen, dass sie dann, wenn ich sie empfangen nehme, entsprechend halt bedienen kann. Ne? Und ich finde ja zum Beispiel Konzepte viel, viel schlauer, wo ich meine Zielgruppen so ein bisschen erziehe. Ich hatte ja letztens vorgestellt, wo wir zum Beispiel mit dem Händler zum Norden an sowas arbeiten, wo wir sagen, so, wir möchten halt eben nicht mehr wahrgenommen als die Schuhauflister und wir haben die meisten Schuhe, sondern wir sagen erstmal, was ist dein Bedürfnis und wir stellen dir die perfekte Zusammenstellung der 50 besten Schuhe, die wir glauben, die passen zu dem, was du dir wünschst. Weißt du, das ist dann eine ganz andere Thematik, weil der Einstieg in dieses Kundengespräch ist anders, das, was du ausspuckst, ist was etwas anderes und du hast von Anfang an dieses qualitative Element drin und nicht dieses quantitative über den Preis kommt, ne? Und da muss man halt was machen, ne?
Ja, ich fühle mich bei dir, ne? Ich bin nachhaltig ist, kann man sich wundern, wie wir sozusagen aus der Handelsschnittstelle zum Kunden hinkommen, wie wir glauben, über eine B2B-eske Listung von Artikeln, wo der Kunde selber filtern und vergleichen muss, glauben jetzt hier irgendwie einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Das ist natürlich, das Gegenteil ist der Fall. Und ich muss mich nur wundern, du sagst, welche Zielgruppe will ich? Und das, glaube ich, geht Hand in Hand mit der Frage, was haben die für Bedürfnisse? Ne? Die Kunden, Kundinnen sind, die haben eine Mission und die suchen Dinge, die ihnen auf ihrer Mission helfen. Jobs to be done ist etwas, was man in dem Kontext immer wieder hört. Ne? So, und wenn ich jetzt Klamotten verkaufe, dann ist in der Regel der Job to be done, dass ich gut aussehen will. So, wenn ich jetzt in die Online-Shops reinschaue, wie die Ware inszenieren, ja, dann wird ja sozusagen als erstes mal an der Produktinszenierung gespart. Also da geht es ja um effiziente Produktdaten und Bebilderung. Avatarfotografie, alles möglichst sozusagen kosteneffizient, hochskalierfähig. Das führt im Ergebnis meistens dazu, dass das halt elend aussieht. Ne? Die sehen alle gleich aus, sie sind auf dem grauen Hintergrund.
Ja.
Da haben die drei Bullet Points daneben. Und das ist jetzt, das soll mir helfen, Job to be done ist, ich will gut aussehen, ich will irgendwas da. Das soll mir jetzt irgendwie Inspiration bieten, wie ich damit besser aussehe. Die Fantasie hat kaum ein Mensch. Nee. So, und dann gehst du in kleinere Läden und siehst, wie man das über Fotografie zum Beispiel, wie man über Fotografie, kontextuale Fotografie, wie sieht das aus am Körper, wie sieht das aus mit einem coolen, in der Hose, mit einem Hemd. Also einfach mal zeigen, was sozusagen an Projektion möglich ist. Wie gut kann ich denn mit dem Artikel aussehen? Wie schön kann ich mich mit Kopfhörern entspannen? Wie gut ist das Sounderlebnis mit so einer, mit keine Ahnung, der und der Anlage? Wenn ich vom Inhalt herkomme, von dem Motiv, von dem Job to be done, dann komme ich über ganz andere Darstellungs- und Inszenierungsformen daher, ne?
Ja, aber ich finde, da gibt es ja eine Menge Hürden, die das, was du beschreibst, echt im Weg stehen. Also zum Beispiel eine ist ja für mich ist es ja schon eigentlich eine Ideologie, es ist diese Wachstumsideologie, dass alle wachsen wollen. Und wenn du halt ständig 10%, 20%, 30% jedes Jahr wachsen willst, dann darfst du nicht wählerisch sein. Weißt du, ich meine, in der Zielgruppe, weil irgendwie musst du ja alles irgendwie so heranschaffen. Und ich finde, höhere Preisbereitschaft, also wenn ich dort sozusagen ein Paradigma in der Firma das durchsetzen will, dann ist die erste Maßnahme meiner Meinung nach erstmal umsatzseitig schrumpfen, sondern ich muss mir gucken, was ist schlechter Umsatz, hochdefizitärer Umsatz, und den muss ich erstmal abkapseln und abschneiden. Absolut. Weißt du, wie ich meine?
Absolut.
Ne? Also, und das ist ja schon erstmal ein anderes Denkmuster, was da ablaufen wird, weil ständig wird immer gesagt, wir brauchen mehr Umsatz, mehr Wachstum, und man sagt, nee, wir brauchen das richtige Wachstum,
ja, weil die
und
wir brauchen
den richtigen Umsatz, ne?
Absolut, weil die Teams aber auf Umsatz schauen und nicht auf Deckungsbeiträge, weil man vergessen hat, dass am Ende des Tages der Deckungsbeitrag, und zwar nach Abzug von Kosten, hier die Miete zahlt und den Strom zahlt und die Gehälter zahlt. Das hat man irgendwie vergessen über die letzten Jahre oder 20 Jahre zumindest mal in unserer Online-Blase. Nicht alle, aber zu viele haben das vergessen. Und ich muss mich ja wundern, wenn ich 20% Rabatt gebe auf einen Artikel, muss ich um 100% mehr absetzen, damit ich aufs gleiche Ergebnis komme. Ich muss also den Absatz verdoppeln, wenn ich nur 20% Rabatt gebe auf den Verkaufspreis. Jetzt guck mal, wie viele Online-Shops per se 20% Rabatt geben, wenn du dich für Newsletter anmeldest. Im Grunde ist ja durchgehend 20 Rabatt, ist ja eigentlich die Nulllinie. Zumindest im Schnitt der Händler und Plattform. So, und dann hast du die anderen, die sagen, das mache ich nicht mit. Sondern ich habe verstanden, dass Zahlungsbereitschaft was mit Brand Equity zu tun hat. Ich muss ein Versprechen hier einlösen, ich muss Bedeutung stiften, ich muss Projektionsfläche bieten, ich muss auf der Mission, bei dem Job to be done meiner Zielgruppe Bedürfnisse bedienen, die haben. Und dann zahlen die auch 25 Euro für ein Fließtuch und putzen damit hier irgendwie in St. Pauli die Scheiben. Dann geht das.
Ich finde die Zahlen ja so beeindruckend, Stefan. Magst du jetzt nochmal einmal kurz vorrechnen, 5% mehr Preis, den ich mir reinhole, ist 50% mehr Ergebnis. Wie errechnet sich das?
Naja, das sind so Modellrechnungen. Ne? Das kann jeder in der Literatur nachvollziehen. Es gibt von Hermann Simon, dem alten Pricing-Guru, gibt es solche Modellrechnungen. Nicht nur von dem, gibt es rauf und runter.
Der soll Punkt ein super Buch sein übrigens. Ne? Ich habe es jetzt bei mir auch auf die Bücherliste gelegt. Ne?
Ja, es lohnt sich, weil es einfach so augenöffnend ist. Und viele unterschätzen diesen Hebel des Preises auf die Bottomline. Und du musst halt bei dieser Berechnung nicht nur Preis, Absatz, Umsatz, sondern du musst Variable Kosten und Fixkosten berücksichtigen. Und wenn du ganz runter gehst, bis dann sozusagen tatsächlich, bis du auf der Gewinnebene ankommst, dann hast du durch solche Effekte und die Struktureffekte auf Fixkosten, dadurch entsteht dieser große Hebel. So, und man kann die Wissenschaft studieren, und kann versuchen zu verstehen, warum diese Phänomene in der G&V stattfinden. Das sollte das Finanzteam sowieso drauf haben und im Zweifel auch die Leute in der Firma nochmal briefen. Aber es reicht ja, wenn die an Preisen fummeln und Rabattaktionen machen und Voucherkampagnen und Newsletter-Marketing und sowas. Es reicht ja schon, wenn die wissen, Alto Belli, ich kann eigentlich nicht schneller Geld drucken, als wenn ich eben keine Rabatte gebe. So, und wenn ich aber keinen Umsatz, wenn ich die Kunden nicht aktiviert bekomme mit meinem Angebot ohne Rabatt, dann sagt das übrigens viel über das Angebot aus. Das stimmt. Ja, da müsste man mal drüber nachdenken, was ist eigentlich kaputt, dass ich nur mit -20-30% die Leute hinterm Ofen hervorlocke. Das heißt, die Zahlungsbereitschaft liegt gar nicht da, wo ich dachte, dass sie liegt, sondern sie liegt bei -30% zu dem, was da normalerweise als Schwarzpreis steht. So, und natürlich reagieren Leute immer auf Rabatt, das ist auch klar, homo irrationalis. Natürlich ist Rabatt eine Droge, die immer funktioniert. Aber die Kunst wäre ja, und das ist kein Quickfix, aber die Kunst ist, in dieses Thema Brand Equity einzusteigen und sagen, wie baue ich das auf? Und das kommt vom Kundenbedürfnis, ne? Geht es hier um rationale Leistungsparameter für die Optimierer? Oder geht es um emotionale Leistungsparameter für die Selbstdarsteller, ja, und die Leute, die Einzigartigkeit suchen? Das muss man verstehen. Und dann gibt es aber auch auf der taktischen Ebene, das, was wir eben schon hatten, gibt es natürlich tausend und eine Möglichkeit, Zahlungsbereitschaft zu erhöhen, indem ich nicht nur hässliche Produktbilder mit schlechten Produktdaten liste und lasse die Leute filtern. So. Von daher glaube ich, ne, lass mal hier die Fenster weiter putzen. Du.
Ja, für mehr Durchblick, damit wir da mal wieder klarer sehen. Und wie gesagt, als Buchempfehlung von Hermann Simon, Preis halten, kann sich lohnen.
Komm, wir putzen weiter.
So ist es.